Magazin International.
Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke. Unsere Sendung heute ist dem Thema Nord- und Ostsyrien unter türkischer Besatzung gewidmet. Von den großen Medien unbeachtet, setzt sich dort unter dem Deckmantel des Waffenstillstandes der Krieg mit dem Terror und ethnischer Säuberung gegen die Zivilbevölkerung fort. Mit Infos aus dem Gebiet und einem Interview mit der Frauenbeauftragten von Nordostsyrien wollen wir auf die weitgehend unbeachtete menschliche Katastrophe aufmerksam machen. Nach der am 17. November vereinbarten Waffenruhe und ihrer späteren unbegrenzten Verlängerung lehnten sich die europäischen Diplomaten erleichtert in ihren Sesseln zurück. Das NATO-Land Türkei hatte zwar unter Missachtung des Völkerrechts eine groß angelegte Invasion in die Kurdengebiete in Nordsyrien durchgeführt, der Einmarsch mit massiver Waffengewalt, Panzer und Gewehre weitgehend aus deutscher Produktion, war auf den Widerstand von JPG und JPJ, den kurdischen Kämpferinnen und Kämpfern gestoßen, den schweren Waffen und den massiven Luftangriffen der türkischen Armee hatten die militärischen Einheiten der Kurden allerdings nicht standhalten können. Diese Einheiten hatten zwar im Jahr 2014 Kobane vom IS befreien und in den folgenden Jahren als Waffenbrüder von NATO-Ländern in unermüdlichem Einsatz schließlich den Islamischen Staat militärisch besiegen können. Nun aber mussten sie der brutalen Zerstörung der Städte und Dörfer im Gebiet ihrer basisdemokratischen autonomen Selbstverwaltung, auch Rojava genannt, durch türkische Bomben und Granaten und dem Mord an Tausenden von Zivilisten weitgehend hilflos zusehen. Von einem NATO-Land angegriffen und von den ehemaligen Alliierten, unter ihnen die USA und Deutschland, im Stich gelassen, fühlten sich die Kurden in den Rojava-Gebieten zu Recht verraten. Außer schwachen verbalen Protesten und der Androhung von Sanktionen war nichts gegen den terroristischen Völkerrechtsbruch Erdogans unternommen worden. Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden und die brutale Zerstörung zu beenden, haben sie in den ungerechten Waffenstillstand eingewilligt, der eine 30 Kilometer breite sogenannte Schutzzone in Nordostsyrien entlang eines großen Teilstückes der türkischen Südgrenze dem türkischen Militär unterstellte und so die türkischen Eroberungen zunächst einmal festschrieb. Die internationale Diplomatie zeigte sich erleichtert, denn wenn die Waffen ruhten, musste doch vorläufig alles in Ordnung sein und man riskierte keinen diplomatischen Konflikt mit der Türkei. Zugleich aber verschwanden auch bei uns Berichte über den völkerrechtswidrigen türkischen Angriff aus den Medien, denn man unterstellte offenbar einen normalen Waffenstillstand, bei dem die Waffen ruhen und es nichts Wesentliches zu berichten gibt. Die wenigen Reporter vor Ort schlugen zwar Alarm und berichten seitdem von Beginn der Waffenruhe an von einem mörderischen Terror, dem die Zivilbevölkerung in Rojava-Gebieten durch die türkischen Besatzer und ihre islamistischen Hilfstruppen ausgeliefert ist. Radio Flora hat schon vor einem Monat von dem verborgenen Kleinkrieg gegen die Bevölkerung in Nordsyrien berichtet und die Lage hat sich seither weiter verschlimmert. Heise.de und der kurdische Nachrichtendienst ANF meldeten schon am 19. November schwere Gefechte, zum Beispiel bei Tel Tamer, 30 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt, Plünderungen und Brandstiftungen, weitere Zerstörung von Infrastruktur und die Absperrung von Trinkwasseranlagen sowie Entführungen und Morde an Zivilisten und Zivilistinnen. Kriegsberichterstatter sehen in dieser kalkulierten Gewalt den Versuch einer ethnischen Säuberung durch die gezielte Vertreibung der Zivilbevölkerung. Die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer der SDF werden zunehmend in Abwehrgefechte gegen Angriffe der mit den Türken verbündeten islamischen Milizen einerseits und der syrischen Armee andererseits verwickelt. Alle Seiten berichten von Dutzenden von Toten. Vom gleichen Ort aus, aus Tel Amer, richtete auch Felix Derek am 10. November seine offene Videobotschaft an den Außenminister Maas mit dem verzweifelten Appell, dort nur einmal hinzuschauen. Denn dann müsse er diplomatisch tätig werden und mindestens die angedrohten Sanktionen gegen die Türkei verhängen. Hier die Audioaufzeichnung dieser Botschaft auf Twitter.
Hallo Herr Maas, Sie haben gesagt, dass Sie die Türkei mit einem Waffenembargo und Wirtschaftssanktionen belegen möchten, wenn die türkische Offensive in Nordsyrien fortgeführt wird. Daher meine Frage an Sie, Herr Maas. Auf was genau warten Sie? Der Krieg ist nicht vorbei. Ich bin hier in Nordsyrien und erlebe täglich, dass der Krieg nicht vorbei ist. Es gibt keinen Waffenstillstand seitens der Türkei. Was stimmt ist, dass der Krieg sich auf ein bestimmtes Gebiet von ca. 120 Kilometern begrenzt. Wir müssen uns vor Augen führen, was genau in diesem Gebiet passiert. Die von der Türkei als Bodentruppen eingesetzten Milizen greifen ununterbrochen die Region um Tel Temme an. Genau in dieser Region leben seit Jahrtausenden nicht nur Kurden, sondern auch viele Christen. Der Islamische Staat hat bereits Zehntausende von den dortigen Christen vertrieben, bis die Kurden das Gebiet befreit haben. Wollen Sie, dass die verbliebenen Christen nun erneut um ihr Leben fürchten müssen? Wollen Sie, dass die christliche Bevölkerung von den von der Türkei unterstützten Milizen vertrieben werden oder gar ermordet? Sie wie ich wissen ganz genau, dass die von der Türkei eingesetzten Milizen von hochgefährlichen Dschihadisten durchsetzt sind. Das haben Sie als Bundesregierung sogar offiziell bestätigt. Was hier von der Türkei aufgebaut wird, ist keine Sicherheitszone, sondern eine Antisicherheitszone. Hunderttausende sind bereits vertrieben worden. Wollen Sie so als Bundesregierung Fluchtursachen bekämpfen? Herr Maas, ich möchte Sie einladen, selbst nach Nordsyrien zu kommen. Noch sind hier viele Regionen sicher. Kommen Sie und sprechen Sie mit den Menschen vor Ort. Machen Sie sich selbst ein Bild der Lage. Und lassen Sie sich nicht vom NATO-Partner Türkei blenden. Die Menschen hier werden es Ihnen danken. Kommen Sie und Sie werden danach hoffentlich keine Sekunde zögern, die Türkei mit einem Waffenembargo und schweren wirtschaftlichen Sanktionen zu belegen. Zum Schluss möchte ich Sie bitten, Herr Maas. Schauen Sie sich diese Gräber an. Das sind Gräber von kurdischen Kämpfern und kurdischen Zivilisten, die hier in den letzten Tagen durch den Krieg gestorben sind.
Als einen Tag später neue schreckliche Terroranschläge verübt wurden, meldete sich Felix Derrick ein weiteres Mal mit diesen Worten.
Hallo, gestern habe ich Heiko Maas aufgerufen, nach Nordsyrien zu kommen und davor gewarnt, dass die Christen in Nordsyrien massiv bedroht sind durch die türkische Offensive. Ich hatte nicht vor, ein zweites Video zu machen. Doch da das, vor dem ich Heiko Maas gewarnt habe, heute bittere Realität geworden ist, kann ich nicht schweigen, was heute passiert ist. Kurz nachdem ich heute die Stadt Kamischlo in Richtung Derrick verlassen habe, sind in Kamischlo drei Bomben geplatzt. Zwei in der Innenstadt, im christlichen Stadtteil, eine vor einer Kirche. 6 Menschen wurden ermordet, 21 weitere wurden verletzt. Der Priester der armenisch-katholischen Kirche in Kamischlo wurde heute zusammen mit seinem Vater in seinem Auto erschossen. Seit dem frühen Morgen bombardiert der NATO-Partner Türkei mit Drohnen christliche Dörfer in Tel Temme, die Region, von der ich gestern gesprochen habe. Das sind koordinierte Anschläge, gezielt gegen die christliche Bevölkerung, höchst professionell ausgeführt. Alle haben gewarnt, dass die türkische Offensive vor allem einer Kraft nutzt, dem Islamischen Staat. Durch die Türkei und den Islamischen Staat sind alle Bevölkerungsgruppen hier bedroht, die kurdische, die christliche und die arabische. Heiko Maas erinnerte heute an das Ende des Ersten Weltkrieges und lobte den anhaltenden europäischen Frieden. Ich frage mich, wann wird die Bundesregierung endlich damit aufhören, nur zu reden und damit anfangen zu handeln, Erdogan zu stoppen?
Mit weiteren Informationen zur Situation und zum Leben in den Rojava-Gebieten innerhalb und außerhalb der besetzten Zone übernehmen wir eine Sendung von Radio Blau vom 3. Dezember dieses Jahres. Maike von der kurdischen Frauenorganisation WJAR berichtet über Arbeit und Leben in den betroffenen Gebieten, aber auch über wichtige Unterstützung, wenn nicht durch die Politik, so doch durch die Menschen in Deutschland.
Ich habe jetzt Maike vom WJAR in der Leitung von der Stiftung Freie Frauen in Rojava. Hallo.
Hallo.
Ja, ihr habt verschiedene Projekte in Rojava, in kurdischen Nordsyrien am Laufen. Ja, jetzt ist die Türkei da halt einmarschiert. Das ist natürlich ein großes Problem. Vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen vielleicht auch von euren Projekten erzählen. Sind die jetzt besetzt? Können die weiter funktionieren? Oder wie ist da die Situation?
Die Situation ist relativ schwierig. Es sind ja mittlerweile 3 Städte von der Türkei besetzt. Also Afrin, Birisbi, also auf Arabisch Tel Abyad, und Serekani, das ist Ras Al Ain. Das sind 3 Städte, die jetzt komplett besetzt werden. Heute haben sie angefangen, um diese Städte, also Afrin ist ja schon ummauert, aber eben in Girisbi und in Serekani auch Mauern drumherum zu bauen, die sie vorher halt an der kompletten Grenze gesetzt hatten. Die werden jetzt ins Landesinnere gezogen und die Situation ist extrem schwierig, weil die meisten Menschen dieser Städte sind eben geflüchtet. Es sind 200 bis 300.000 Flüchtlinge, mit denen wir es zu tun haben. in den Städten, also in Gürispi haben wir nicht gearbeitet, aber in Selekani, das war eigentlich einer der ersten Orte, an denen wir unsere Projekte durchgeführt haben. Wir hatten dort ein kleines Gesundheitszentrum aufgebaut, haben tausende von Frauen ausgebildet als Gesundheitsmitarbeiterin, also eine Vorstufe zur Krankenpflege. Das Projekt an sich so in der Form in Selekani kann nicht weitergeführt werden. Es wird jetzt dort eigentlich eine Art IS-System aufgebaut. Also das heißt, Frauen müssen wieder komplett verschleiert sich ankleiden. Es werden halt türkische und arabische Schulen etabliert. Also das heißt, so wie wir es damals auch schon in Afrin erlebt haben, geht es komplett weiter. Was aber trotzdem weitergeht, und ich denke, das ist auch ein bisschen was, was typisch ist für die Revolution in Rojava. Wir haben die Frauen, die damals im Gesundheitszentrum von Selekani gearbeitet haben, sind selber zu Flüchtlingen geworden, sind jetzt in Hasaki als Flüchtlinge mit ihren Familien gemeinsam untergebracht und haben sofort angefangen, dort auch wieder ein kleines Gesundheitszentrum aufzubauen, weil sie gesehen haben, nicht nur sie selber, Familien haben nichts, stehen vor sozusagen einer großen, schwierigen Situation, haben keine Kleidung, keine Gesundheitsversorgung. Der Winter hat begonnen, das heißt, die Menschen leiden an Erkältung, leiden auch immer noch an den Folgen von den Phosphorangriffen. Und es bedarf halt einfach einer Unterstützung. Das heißt, die haben sich sofort an die Arbeit gemacht, dort ein kleines Gesundheitszentrum aufgebaut und haben jetzt schon unglaublich viel auch geschafft. Also im letzten Monat allein 200 Menschen versorgt in dem Zentrum, haben gleichzeitig Mediteams zusammengestellt, die von Schule zu Schule, also viele von den Flüchtlingen sind in den Schulen in Hasaki untergebracht, gezogen sind und dort über 300 bis 500 Leute versorgt, haben Hilfslieferung in der Bevölkerung, also in den Städten, die nicht geflüchtet sind, zusammengesammelt und haben die Hilfslieferung an Bevölkerung versorgt. Also das heißt, unsere ganze Arbeit ist halt jetzt sehr stark umgestellt von vorheriger Arbeit in den Städten zu einer humanitären Hilfe. Aber in den Städten, wo wir vorher auch schon gearbeitet haben, also Kamischlo, Dedik, Tapka als Dorf, Kirgelege und Kobani, da laufen die Arbeiten im Prinzip weiter.
In diese besetzten Zonen, kommen da Zivilistinnen überhaupt rein oder ist es jetzt militärisch abgesperrt und irgendwie, also selbst dass Hilfsorganisationen da gar nicht mehr reinkommen oder wie läuft das dann? Gibt es da Kontakt? Gibt es da noch Telefonkontakt?
Ja, also es gibt einige wenige, die nicht gehen wollten. Es ist aber wirklich eine sehr kleine Anzahl von Menschen. Es gibt halt auch viele, die sich der Verteidigung angeschlossen haben ihrer Städte. Deswegen sind, die beobachten natürlich die Gegend noch, aber im Prinzip ein reguläres Leben als freier, demokratischer Mensch in diesen Städten ist nicht möglich. Also was sich ja auch daran zeigt, dass es eben insbesondere Angriffe auf Zivilisten gegeben hat, also Entführungen von Gesundheitspersonal, Zivilisten werden fast wöchentlich, wenn nicht sogar täglich gemeldet, die dann teilweise später tot aufgefunden wurden oder eben in Gefangenschaft blieben, also dann entweder bei den dschihadistischen Verbündeten der Türkei oder eben teilweise wie Çiçek Kobani, ja dann, also gut, die war eine Kämpferin, aber sie ist dann eben bei den Sondereinheiten der Türkei übergeben worden. Das heißt, ein normales Leben, also insbesondere ein revolutionäres Leben, so wie es halt bisher stattgefunden hat, ein demokratisches Leben, in dem alle Völker, alle Ethnien, alle Religionen, alle gesellschaftlichen Gruppen, also seien sie auch andersartig Natur, können nicht mehr dort miteinander leben, sondern das, was dort in den Städten aufgebaut wird, ist tatsächlich vergleichbar mit dem Islamischen Staat. Es werden Zivilisten dort angesiedelt, das sind aber Zivilisten, die vorher dem IS nahe standen, die dann durch einen Korridor in die Türkei geflüchtet sind, als der IS militärisch besiegt wurde, die dann Erdogan zu seiner Wahl geholfen haben, also die dann auch eingebürgert wurden in der Türkei, die eben bei der Wahl geholfen haben und die jetzt sozusagen, also die dann das Versprechen auch bekommen haben von Erdogan, dass sie in diesen Regionen sich ansiedeln können. Das heißt, dass die Leute eben die Häuser plündern, die das Gut und Hab von den Menschen, die da vorher gelebt haben, plündern, in deren Häuser einziehen und dort im Prinzip das Leben weitermachen. Und alles, was ihnen nicht in Kram passt, also wie zum Beispiel auch insbesondere die christlichen Kirchen, also die nicht islamistischen, also die nicht islamischen Kulturstätten zerstören.
Ja, Erdogan hat da ganz offensichtlich grünes Licht für seine Aktion sowohl von den USA als auch von Russland bekommen. Ja, es gibt auch sehr viele kurdische und auch türkische Menschen in der Bundesrepublik. Wie ist denn da die Situation der kurdischen Menschen in der Bundesrepublik?
Naja, die kurdische Community bzw. auch die Soli-Community, die macht sich natürlich extrem Sorgen. Macht sich nicht nur Sorgen, sondern hat natürlich auch Angst. Also es ist sowohl für die Menschen, die eben aus Syrien kommen, eine starke Belastung einfach mitzubekommen, wie diese Angriffe vor sich gehen, eben auch gerade, wie du ja gerade schon sagtest, unter internationaler Genehmigung im Prinzip sogar. Mhm. Ne? Also teilweise, aber sogar also noch weiterführend eine regelrechte Beteiligung. Gerade in den letzten Wochen und Monaten sind ja auch noch mal viele Beweise zwischen dem Zusammenspiel zwischen Erdogan und dem IS und dass der IS einfach auch tatsächlich ins türkische Militär ein Stück weit aufgenommen worden ist, deutlich geworden oder in der Öffentlichkeit erschienen. Und das ist natürlich etwas, was den Menschen sehr Sorge macht, weil es gibt einfach kaum eine Kraft, die politisch gesehen von staatlichen Seiten her Erdogan ein Stopp signalisiert oder ein Wir machen da nicht mit signalisiert. Und das ist etwas, was eine sehr große Befürchtung einfach auch bei der Bevölkerung, nicht nur bei der kurdischen und kurdisch-türkischen Bevölkerung, syrischen Bevölkerung, sondern einfach insgesamt. Also auch arabische Stämme haben sich zu Wort gemeldet. Es gibt die assyrischen Stämme, also die assyrische Bevölkerung hat sich zu Wort gemeldet, sowohl die Organisationen hier in Europa, aber eben auch vor Ort. Und da ist schon eine sehr große Sorge. Und die Frage ist natürlich auch ein bisschen, wie soll das alles weitergehen? Was aber gleichzeitig auch eine sehr große Hoffnung bringt, ist tatsächlich die internationale Solidarität, die es gibt. Es gibt ja zwei große Kampagnen, die jetzt aufgebaut worden sind. Das eine ist die Rise Up for Rojava und das zweite ist die Women Defend Rojava, also als Frauenkampagne auch. Und diese Kampagnen werden sehr toll aufgenommen. Also es gibt Soli-Gruppen, die sich in allen möglichen Städten europaweit gegründet haben und da eine sehr starke Unterstützung sowohl auf die Straße bringen, aber auch anfangen, hier wirklich eine politische Arbeit zu machen, mit Abgeordneten reden, mit verschiedenen anderen Menschenrechtsorganisationen reden, die eben auch versuchen, hier das Ganze sichtbarer zu machen, bekannter zu machen auch, was dort vor Ort passiert. Und das ist etwas, was den Menschen dort vor Ort in Rojava sehr viel Kraft gibt. Gleichzeitig sind aber auch die Demos dort vor Ort also immer wieder sehr beeindruckend. Also gerade heute gab es im Kanton Jizedo und Fırat große Demos zur Unterstützung der YPG, also der Frauenverteidigungseinheiten, auch aufgrund der verschiedenen Angriffe, die halt in den letzten Wochen, Monaten gewesen sind. Und das sind sehr eindrucksvolle Demos, die eben auch dort vor Ort stattfinden. Es finden sehr viele Verhandlungen statt und mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und es geht tatsächlich im Moment auch darum, einfach viel als Menschen in verschiedenen Ländern, die den Traum haben an dieses demokratische Miteinander, so wie es halt in Nordsyrien aufgebaut worden ist, gemeinsame Organisierung aufzubauen, um eben dem auch eine gemeinsame Antwort zu geben, diesem faschistisch-dschihadistischen Bündnis der Türkei, was eben international unterstützt wird. Und das ist sehr stark und es wird jeden Tag stärker und das ist schon auch sehr positiv zu sehen.
Ja, die WJAR, die kann jetzt bestimmt sehr viel Geld gebrauchen, halt um dieser humanitären Katastrophe ein bisschen entgegenzuwirken. Wenn euch irgendwer unterstützen wollen würde, wie würde das denn am einfachsten gehen?
Ja, am besten können Sie uns anschreiben unter wjar2014int@gmail.com, wjar2014int@gmail.com. Dann können wir im Prinzip alle Informationen zuschicken. Wir haben ein Konto hier in Deutschland, werden von einem gemeinnützigen Verein hier unterstützt, das ist die Kurdistan-Hilfe. Dort kann gerne hingespendet werden. Ich kann auch das Bankkonto sagen. Das ist bei der.
Ich glaube, das besser googeln, das ist wahrscheinlich sonst
fürs Radio. Ja, das geht auch, genau. Ist auf jeden Fall auf der Kurdistan-Hilfe-Seite online zu finden. Und leider können wir eben keine humanitäre Hilfe, also keine materielle Hilfe dort vor Ort hinbringen. Es gibt nach wie vor das Grenzproblem, das Problem der Einlieferung. Deswegen können wir im Moment tatsächlich nur Spenden annehmen. Was aber auch eine große Unterstützung ist, ist nach wie vor, wenn es Ärzte gibt, wenn es Journalisten gibt, wenn es Aktivistinnen gibt, die Interesse haben, dort vor Ort hinzugehen oder auch Lust haben, hier in Deutschland mitzuwirken, können Sie sich auch gerne jederzeit bei uns melden.
Ich sage nochmal die E-Mail-Adresse langsam, wjar2014int@gmail.com.
Und nun spreche ich mit Sarah Zilan-Kössler über die aktuelle Lage in den Rojava-Gebieten in Nord- und Ostsyrien nach dem Einmarsch der Türkei in der Zeit der angeblichen Waffenruhe dort. Zilan lebt in Berlin und ist die Frauenbeauftragte für Nordostsyrien und Mitglied des kurdischen Frauenkongresses. In dem Gesellschaftsprojekt Rojava, der friedlichen Revolution, wie der gesellschaftliche Umbruch in den Gebieten der basisdemokratischen autonomen Selbstverwaltung im Norden Syriens auch gerne genannt wird, spielt die Emanzipation der Frau eine entscheidende Rolle. Das Diktum, dass es ohne die Befreiung der Frau keine befreite Gesellschaft geben kann, ist hier die wesentliche Grundlage aller gesellschaftlichen Veränderungen und der Sprung kurdischer, arabischer und jesidischer Frauen aus streng patriarchalisch geprägten Familien- und Gesellschaftsstrukturen gelingt sehr vielen Frauen in der neuen Gesellschaft in erstaunlicher Weise. Es gibt kein Gremium, in dem nicht mindestens 50% Frauen sitzen und keine leitende Position, die nicht mit einer Doppelspitze besetzt ist. Dem sozialen Klima tut das nach allem, was man hört, sehr gut. Die Stärke der Frauen sind soziale Vernetzung und Empathie. Die militärischen Kämpferinnen, die in ihren eigenen Einheiten der JPJ, das J steht für Frauen, Jin, Einheiten, die ausschließlich aus Frauen bestehen, sind dabei nur ein Nebeneffekt. Aber es ist vielleicht interessant zu wissen, dass mittlerweile männliche Einheiten es oft vorziehen, unter weiblichem Kommando zu kämpfen, weil sie die Umsicht und die geschickte Taktik von Kommandeurinnen zu schätzen gelernt haben. Und nun das Gespräch mit Zilan über die gesellschaftlichen und politischen Aspekte der türkischen Besetzung von Rojava-Gebieten und der konkreten Bedrohung des friedlichen Gesellschaftsmodells Rojava durch die feindliche Invasion, die Bedrohung eines Gesellschaftsmodells, das mit seiner basisdemokratischen Selbstverwaltung schon längst in vielen Ländern der Welt zu einem Hoffnungsträger und Vorbild geworden ist. Ich begrüße am Telefon Zilan Kössler.
Wir wollen heute sprechen über die besetzten Gebiete in Nordsyrien. Das ist ein großer Teil der Rojava-Gebiete. Zunächst einmal, welche Darstellung dominiert aktuell die Berichterstattung in Deutschland zu dem Angriff der Türkei auf Rojava?
Die Berichterstattung ist immer begrenzt auf ethnische Konflikte. Es wird immer wieder von der Türkei gegen Kurdengebiet gesprochen oder Kurdistan-Konflikt dargestellt. Dabei ist aber eine multiethische und multireligiöse Gemeinschaft, die sich basisdemokratisch selbst verwaltet. Außerdem wird in keiner Weise mit Betroffenen vor Ort oder Menschen aus der syrischen demokratischen Kräfte der Angriff auf Frauen wie die Ermordung von vielen Freiheitskämpferinnen wird auch gar nicht in den Medien dargestellt. Es wird immer so Männer, also Russland, Amerika, was Assad da macht, und es wird immer wieder mehr auf Mächtiger so fokussiert und kaum Menschen oder Bevölkerung fokussiert, und das wird überhaupt weggesehen, also von den Medien, freien Medien in Deutschland überhaupt weggesehen oder kaum gesehen.
Aber zuallererst beeindruckt mich das Schweigen Deutschlands ganz negativ. Am Anfang gab es ja noch Proteste gegen die türkische Invasion, die ja eindeutig auch als völkerrechtswidrig qualifiziert wurde, und dann wurden auch Sanktionen angedroht, aber in letzter Zeit wird überhaupt in den Medien und auch von der Regierung her geschwiegen über die besetzte Zone. Nimmt man an, dass da jetzt Frieden ist, und wie verhält es sich da in den Gebieten von Rojava? Wir kommen gleich nochmal auf Rojava zu sprechen, aber kannst du erstmal ganz generell sagen, gibt es da Frieden in der besetzten Zone?
Natürlich, der Krieg geht weiter, Und das ist immer Taktik von den mächtigen oder Staatsnationen, dass man am Anfang immer so Versprechen die Bevölkerung gibt, ja, wir haben die Kontrolle darauf. Also wie zum Beispiel, wir hatten am Anfang sehr viele Demonstrationen. Und ich habe sehr viel Respekt für Menschen, also deutsche Bevölkerung, andere Bevölkerung, die sich wirklich zusammen mit Kurden auf der Straße gesetzt haben und gegen diesen Krieg demonstriert haben. Und einfach unsere Stimme sozusagen hochgemacht. Und obwohl die Bundesregierung die türkische Militäroffensive als völkerrechtswidrig eingestuft hat, hat sie jetzt keinen deutlichen Widerspruch erhoben. Also so. Ne? Und dann am Anfang war zum Beispiel, dass wir, also die Waffenlieferung sollte stoppen und ist auch gestoppt. Und danach auf einmal wieder, es ist keine Waffen an der Türkei geliefert werden sollte. Und Bundesregierung hatte einen teilweise Stopp der Rüstungsexporte gegen Türkei verhängt. Aber letzte Zeit ist wieder, das findet statt. Zum Beispiel trotz solchen Versprechungen, ne, hat die Bundesregierung seit der türkischen wirklich so Besetzung Rüstungsexporte im Wert über 3 Millionen Euro in der Türkei genehmigt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Rüstungsexporte nicht gegen die zivile Bevölkerung in Nord- und Ostsyrien angesetzt werden. Und das haben wir zum Beispiel letzte Woche, haben auch 8 Kinder wurden deswegen auch ums Leben gekommen. Und das sind für Politiker und für die Regierung sozusagen erstmal die Versprechen, die Bevölkerung runtermachen, stilllassen und danach wiederum.
Es ist also gar kein Waffenstillstand eigentlich, sondern es wird weiter angegriffen.
Gar nicht. Systematisch Krieg läuft da. Ne? Ja. Also es ist die Bevölkerung, also von einem ein bisschen an der Grenze weit weg, die sind immer noch so mit deren Kämpfe. Und die machen, also in der Gesellschaft versuchen die Demokraten, also nicht versuchen, sondern die glauben an deren Strukturen, demokratische Strukturen. Und daran glauben die, daran haben die Hoffnung und kann andere Nationen starten. Aber Krieg und Machtspiele laufen immer noch dort im Ort.
Ja, du sprichst, wenn du von den 8 Kindern, die da getötet worden sind, sprichst du von dem Angriff auf Tel Rifat oder Afet.
Genau.
Und dort sind 10 Zivilisten von eindeutig türkischen Granaten getötet worden. Man konnte das identifizieren, weil man noch Bruchstücke gefunden hat.
Und,
ja. Genau. Erdogan begründet seinen Angriff auf diese Gebiete mit dem Terror, der Türkei von Rojava droht. Rojava ist bekannt geworden ursprünglich vor allen Dingen durch seinen militärischen Arm, nämlich die Kämpfer der JPG und JPG, also Frauen- und Männertruppen, die Kobane befreit haben damals. Das ist in aller Welt bekannt geworden. Aber was ist eigentlich Rojava sonst noch? Rojava ist ein Gesellschaftsmodell der Kurden.
Und in keiner Weise eine Terrororganisation.
Genau, das ist auf Deutsch Rojava ist Westkurdistan, aber so beinhaltet natürlich, also seit 2012 steht die überwiegende kurdische Region in Nordsyrien unter Selbstverwaltung und der dortigen Bevölkerung, Kurdinnen, Assyrer, Araber. Und nachdem sich das Assad-Regime 2012 weitergehend aus dem Norden, also zurückgezogen hatte, bildete sich aus der Not heraus ein Netz aus basisdemokratischen Strukturen. Also die Bevölkerung gelang es bisher, diese Strukturen sowohl gegen die islamischen Terroristen, also IS, als auch gegen Angriffe, so Embargos und Versuche der Einflussnahme von der Seite der umgehenden autokratischen Regime zu verteidigen. Und wir, also so als Frauen natürlich, sind sehr stolz, weil in dieser Zeit haben wir gegen den Islamischen Staat und als auch in anderen Mächtigen wirklich dort wurde gekämpft von den Frauen. Und wir nennen auch diese Revolution in Rojava ist eine Frauenrevolution. Und was heißt das? Das ist, weil sie mit dieser Perspektive vorangeht. Ne? Wenn sich die Frau nicht befreien kann, dann kann es auch keine Befreiung der Gesellschaft geben. Mit diesem Prinzip, mit diesem Ruf wurde sozusagen ein Kampf geführt Also die Geschlechterfrage wird zuerst gestellt. Zum Beispiel das Gesellschaftsmodell, das in Rojava aufgebaut wurde, versucht an der Wurzel anzusetzen und patriarchale Hierarchiemustern abzubauen. Dazu wurde ein Gesellschaftsvertrag zum Beispiel unterzeichnet. Er beschreibt, dass die Frau dem Mann gleichgestellt ist, von der kleinsten Kommune bis zum größten Organisationskreis immer eine Doppelsitz. Also so aus Mann und Frau eingesetzt wird.
Ja. Und 50% der Mitglieder der Komitees, der entscheidenden Komitees auf den verschiedenen Ebenen sind immer auch Frauen. Also mindestens 50% Frauen sind in diesen Räten, sonst sind sie nicht beschlussfähig. Das sind neue, ganz erstaunliche Ansätze in einer Gegend, in der die Frau eigentlich nur auf den inneren Familienkreis beschränkt ist mit ihrem Wirken, so als Mutter der Kinder, während die Männer sonst die Entscheidungen dominieren und richtige Patriarchen sind. Das ist ein Ansatz von Öcalan, nicht? Diese Idee der Emanzipation der Frau, die notwendig ist, um überhaupt eine befreite Gesellschaft zu schaffen. Und von daher stammt ja auch dieses Modell, das auf Kurdisch Rojava heißt. Wir haben gesagt Terror vorhin. Kann man nochmal ganz eindeutig sagen, geht von Rojava terroristische Gefahr aus für die Türkei?
Also ich muss auch ehrlich sagen, wenn ein 2- oder 3-jähriges oder wirklich 5-jähriges Kind vor dem Fernseher sitzt, in Europa hat einen kritischen Blick. Also was in den Medien durchgeführt wird oder was irgendwie so bestimmte Parolen gemacht wird, wir kämpfen gegen Terrorismus oder wie es gibt in diesem Land keine Demokratie, wir bringen diese Demokratie oder verschiedene Ausrufe kennen wir in der Geschichte auch. Das ist einfach Macht. Also wie man deren Macht sozusagen dort, die muss einen Grund haben. Das sind Bevölkerung, die dort wohnen, aus Not, damals im Syrienkrieg, sich entschieden haben, nicht im, so sich trennen und ein Staat unter einen Staat, eine Nation, eine Religion sich bilden, sondern wollen die einfach wie immer, die Bevölkerung dort wie immer gelebt hat, unter sozusagen friedlich zu leben. Und das zum Beispiel wiederum, die haben sich politisch sozusagen entwickelt und wir haben gesagt, das reicht uns nicht, dass wir friedlich leben, weil es gibt sehr viele Angriffe in diesem Gebiet. Wie könnten wir uns stärken? Das sind so, und die stärken sich wirklich von ganz unten bis oben, dass man wirklich so, dass die Mitbestimmung von der Bevölkerung, ganz kleine Bevölkerung bis oben sich entscheidet. Und natürlich zum Beispiel, das ist auch auf demokratischer Basis. Und unsere sozusagen, die Bevölkerungswaffe ist nur demokratische Art und Weise, einen Raum für Bevölkerung schaffen, sich nicht zu entscheiden, links, rechts oder Islam, nicht Islam oder Erdogan oder irgendwie Putin oder Assad. Das, ja, wir versuchen wirklich so einen Raum zu schaffen, wo die Bevölkerung auch im freien sozusagen Kopf, im freien Raum gegenseitig sich entwickeln kann, Frieden leben kann. Natürlich, das wird immer angegriffen. Wir wollen wirklich nicht in den Medien als auch in Nachrichten nicht so da kommen, oh arme Kurden, oh Opfer Kurden oder oh Opferbevölkerung, oh Terroristen. Weil das, genau das wird von den Mächtigen aus gewollt, dass wir einfach in der Schublade getan, dass wir Terroristen oder wir Bevölkerung, die arme Bevölkerung oder Opfer wird dargestellt. Aber dabei, ein Parallel, da läuft eine gesellschaftliche Revolution, eine Frauenrevolution, ein sehr schön, also wirklich trotz dieser schmutzigen Krieg versuchen die Bevölkerung dort ein Gesellschaftsmodell aufbauen, wo alle sich befinden können, Einfluss haben können. Und natürlich nicht nur dort, und es ist Hoffnung von vielen, vielen Menschen aus Europa auch. Also die gehen auch dorthin und sagen, wir wollen einfach mit der Bevölkerung hier stehen für diese Idee und Lebensform. Beteiligte von der Bevölkerung was zu sagen hat, wo sie sich teilen können, wo gemeinsam ein Projekt, eine alternative Welt aufgebaut wird.
Also ein sehr friedliches Modell.
Genau.
Und von diesem Modell geht mit Sicherheit keine terroristische Gefahr für die Türkei aus. Die Kämpfer haben sich eigentlich nur immer gegen den IS gewandt und auch Daesh, wie er sagt. Aber dieser Kampf war vor allem Dingen auch im Dienste der alliierten Kräfte, die ja den IS bekämpfen wollten. Zum großen Teil auch wegen der Ölquellen, die dort besetzt waren von dem IS. Und da, insofern waren die Kämpfer, die JPG und JPG von Rojava, der militärische Arm sozusagen, waren nur willige Werkzeuge für die Europäer. Die Türken haben sie nie bedroht. Sie haben immer nur gegen den IS gekämpft und haben ihn sogar auch besiegt. Wie bist du eigentlich nun persönlich in dieses Engagement für diese feministischen Kämpfe in Nordsyrien gekommen? Du bist ja hier in Deutschland aufgewachsen. Wie kam dein Engagement zustande?
Ich bin Kurdin alleine deswegen, ob ich möchte oder nicht. Man ist politisch. Also das ist die Sache. Das ist wie Naturgesetz. Aber ich bin Kurdin aus Deutschland und würde sagen, vor nationaler Identität, als feministische Ideen aufgewachsen. Also von meinen Eltern sozusagen, die Frauenbefreiung in der Gesellschaft, darüber wird gesprochen, also wirklich in kleinster Familie wird darüber gesprochen. Und so wachsen wir in der kurdische, also bewusst, politisch bewusste kurdische Familien auch, dass man einfach erst über freie Frauen besprechen kann, danach eine Befreiung der Bevölkerung besprechen kann. Ich habe diesen Kampf natürlich nicht nur in Deutschland oder in der kurdischen Frauenbewegung. Ich habe auch in verschiedenen Orten in Bolivien, in Mexiko, in verschiedenen Orten habe ich gesehen, dass es unsere Kampf sozusagen, die wir überall führen, ist identisch gleich. Mit Familie, mit ganze globale Politik würde ich sagen und ein bisschen bewusster Kopf bin ich auf diesen Zustand und ich will auch wirklich niemals meine feministische, also kurdisch-feministische Idee loslassen, weil mit dieser Idee bin ich aufgewachsen und bin ich stolz darauf, dass ich diese Idee mit anderen Menschen, mit anderen Frauen überall, nicht nur in Deutschland, teilen kann, weil das ist für mich ein großer Kampf.
Noch einmal zurück zu Nordsyrien. Dieses Gesellschaftsmodell Rojava liegt sozusagen in einer Zange zwischen Türkei auf der einen Seite im Norden und dem syrischen Regime Assad im Süden. Beide mögen Rojava nicht, möchte es am liebsten vernichten. Obwohl gegen die Türkei haben sich die Rojava-Kräfte versucht, mit Assad zu verbünden. Wie hat das geklappt? Wie ist überhaupt die militärische Lage im Augenblick? Und was sind die Ziele von Erdogan mit dieser ganzen Invasion? Was möchte er eigentlich bewirken?
Der ist so ein kleines Kind, würde ich sagen, der einfach von ihm, von seinem Hand irgendwie sein Spielzeug weggenommen wurde. Und der will sich einfach beweisen, dass der wirklich alles schlecht machen kann. Also das würde ich so bildlich darstellen. Aber die Sache, natürlich, das ist wie alle anderen, möchte er seine Macht zeigen und seine Komplexe sozusagen. Also Erdogan, es geht nicht nur um Rojava. Bei ihm geht es wirklich die neo-osmanische Mentalität seiner Geografie sozusagen erweitern. Und das ist ein Beweis. Dieses Krieg ist nicht nur für die kurdische Bevölkerung, sondern auch die Bevölkerung in der Türkei leben. Das ist so ein Beweis für, er will das damit zeigen, dass der große Führer ist, der irgendwie seine Türkei weiter vergrößert und das ist für die Bevölkerung, türkische Bevölkerung sehr gut, weil das brauchen die. Und die an der anderen Seite spielt er, ja, wir werden auch diese ganze Flüchtlinge aus Syrien dorthin bringen, einwohnen lassen, die wir befreit haben. Das sind so die Versprechen zur Bevölkerung in anderen Raum. Er will auch in westliche Politiker und andere Politiker zeigen, dass er mit seiner Macht sehr schmutzig spielen kann. Das zeigt er sein Gesicht. Deswegen hat er auch viele Ängste aus Deutschland aus.
Ja, man ist erstaunt, dass gerade auch im letzten NATO-Gipfel er in keiner Weise irgendwie kritisiert worden ist, wegen seines Einmarsches dort. Dieser Vorwand des Terrors, den er benutzt hat, diese Lüge, die wurde einfach akzeptiert. Das ist unglaublich eigentlich. eigentlich, aber so verlogen ist die Politik in diesem Falle schon, weil Erdogan natürlich Deutschland erpressen kann mit dem sogenannten Flüchtlingsstrom, den er loslassen würde, wenn die Deutschen nicht in seinem Sinne handeln. Es ist beschämend, dass Deutschland sich in dieser Form da unterwirft. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf die Geschehnisse in der besetzten Zone. Wir haben keinen Waffenstillstand. Es geschehen täglich Übergriffe immer noch. Vor allen Dingen sind ja auch während der Kämpfe IS-Kämpfer, gefangene IS-Kämpfer, die von den JPG und JPG gefangen genommen worden sind, die sind befreit worden. Zum Teil sind Lager bombardiert worden, dann konnten die ausbrechen. Die haben sich jetzt den türkischen Kräften angeschlossen, wie andere islamistische Gruppen auch. Und die agieren in dieser besetzten Zone ja doch mit ziemlicher, wirklich terroristischer Gewalt. Also was passiert da so und was ist das Ziel Erdogans hinsichtlich der Bevölkerung, dieser gemischten, aber auch kurdischen Bevölkerung? Erdogan hat ja mit den Kurden seinen eigenen Streit noch.
Genau, der hat ja diese Vorwürfe, dass die Kurden unabhängig mit einem alternativen Gesellschaftsmodell im Nahen Osten, würde ich sagen, Nahen Osten sozusagen als Beispiel für dargestellt. Und das haben wir auch gesehen. Mit dem Kampf gegen IS wurden die Kurden als Beispiel überall, ganz Europa, als auch ganze Welt als Beispiel gesehen, als eine Hoffnung gesehen. Und deswegen haben sehr viele Menschen sich dort angeschlossen und dorthin gegangen und gesagt, okay, die Hoffnung liegt hier und diese Hoffnung wird nicht gehofft, sondern wird wirklich praktiziert. Und das ist ja ein Hobby von Erdogan, dass eine alternative Gesellschaftsform, Lebensform wird mit Hände von einer Kurden dort aufgebaut. Und das möchte er wirklich natürlich vermeiden, wenn eine freie, selbstständige, autonome kurdische Gebiet, sage ich, Nord- und Ostsyrien, ein Gebiet geben würde. Das ist ungefähr auch für die Türkei-Kurden, also die Türkei. Ne? Das ist, dass die Kurden auch dort sich anschließen mit anderen kurdischen Bevölkerung. Und weil letztendlich, es geht nicht nur in Rojava um die kurdische Befreiung. Es geht wirklich als Modell, eine befreite Modell im Nahen Osten, die nicht unter einer Nation und Staat, einer Religion leben sollten, die Bevölkerung, sondern wirklich zusammen einfach mit diesem Modell. Wir brauchen keine Städte, wir brauchen keine Nationen, wir brauchen wirklich diese staatliche Gewaltstruktur gar nicht. Wir brauchen unsere eigene sozusagen Idee. Und das ist Gefahr. Das ist Gefahr für Erdogan, für Türkei. Und ich persönlich sehe ich Türkei-Angriffe nicht als militärischer Angriff. Ich sehe das wirklich auf Rojava, was das angeht, ideologischer Krieg gegen Frauen, gegen die Bevölkerung, gegen die Kinder. Und die Türkei greift das an, weil in Rojava die Werte einer freien Gesellschaft teilweise Realität geworden ist. Und diese Realität ist eine Gefahr für seine Macht.
Das eindeutig. Und er macht ja noch etwas, was in Afrin schon funktioniert hat. Er vertreibt systematisch die Bevölkerung mit Terrorakten, die er geschehen lässt oder die die türkischen Truppen auch selber machen. Aber dann siedelt er Türken an dort. Er versucht eine ethnische Säuberung, wie man das nennt. Das versucht er dort durchzusetzen. Und das ist in Afrin auch eigentlich schon gelungen. Nur in der großen besetzten Zone entlang der türkischen Grenze, diesem 500 Kilometer langen Korridor, ist das wohl etwas schwieriger. Nun kommt hinzu, dass er ja eigentlich an Auflagen des Waffenstillstandes gebunden ist, aber wir schauen nicht hin. Europa sieht gar nicht oder will nicht sehen, was dort passiert an Terror. Zum Beispiel in den letzten Tagen ist Gewalt gegen Christen passiert. Eine christliche Kirche, da sind Bomben explodiert davor. Der Priester ist in seinem Auto erschossen worden. Auch das geht auf Kosten von Erdogans Truppen. Und das deutet eindeutig darauf hin, dass er mit Terror die Bevölkerung vertreiben möchte und austauschen möchte.
Wie gesagt, am Anfang sagte ich auch, es geht wirklich nicht nur um Kurden dort, ne? Kurden und Türkei-Konflikt, sondern es geht darum, diese Ethnic Cleaning, also die Bevölkerung einfach dort wirklich sozusagen wegzumachen. Das ist, um seine Ideen und seine Ideologie dort einzusetzen. Das ist die ganz klare Krieg. Und als die Offensive angefangen hat, also dieser Besatzungskrieg, schmutzige Krieg angefangen hat, das erste Opfer, Diaspora war, die natürlich christlich Familien an der Grenze lebten. Das wissen wir auch. Also, aber darüber wird gar nicht gesprochen. Wie gesagt, die Medien stellt ganz anders. Also es wird irgendwie immer Kurden und Türken Konflikt dargestellt, aber es geht wirklich darum, dass es eine globale, schmutzige Krieg, der wirklich dort gerade stattfindet, als Beispiel. Und morgen könnte auch hier stattfinden. Und ich bin also eine persönliche Meinung, weil ich jahrelang in dieser Politik aufgewachsen bin. Ich kann das voraussehen, wenn er heute mit geflüchteten Menschen Deutschland bedrohen kann und Deutschland gar nicht dagegen sagen kann. Und morgen wird auch diese ganze befreite IS-Leute sehr legal hierher führen können und in unsere Gesellschaft sehr viele Schaden lassen können. Das ist eine Trauma für die Bevölkerung. Nicht nur kurdische Bevölkerung, sondern auch deutsche Bevölkerung. Und das kann man auch sehen. Der kann das sehr gut hinorganisieren, hinmachen. Und damit bedroht er auch. Zum Beispiel die Kurden an der Grenze hätten gar kein Problem mit syrischen Geflüchteten aus der Türkei, die wieder zurückkommen können. Die könnten natürlich mit denen leben. Dafür brauchte man keine Besatzung oder keinen großen Krieg. Also das kann, wir sind ja gar nicht gegen andere Bevölkerung, die mit uns leben könnten. Da könnten wir auch sehr gut funktionieren, sehr gut leben, anstatt irgendwie eine Bevölkerung wegmachen, die andere Bevölkerung reinsetzen. Wir haben ein Modell, die demokratisch, friedlich ist, die wir sehr gut in der Gesellschaft organisiert sind. Und das könnte das funktionieren. Zum Beispiel sehr viele Menschen, die über 300.000 Menschen, die deren Häuser weggegangen sind, die haben deren Häuser verloren, die haben deren Olivenbäume verloren, die haben alles verloren, was sie hatten. Und was sie gesagt haben, Freunde, ich habe im Gesundheitsbereich gearbeitet, ich habe im Schulenbereich gearbeitet, wo könnte ich noch weiterhelfen? Und das sind Menschen, die das sagen, die gerade deren Sachen verloren haben, aber die lassen diese Hoffnung gar nicht und die sagen, wir wollen weitermachen. Und das sieht ja Erdogan und das ist ja für ihn, wie gesagt, das ist eine Gefahr und das ist ein ideologischer sozusagen Kampf und nicht ein militärer Kampf, das muss man auch sehen.
Das ist ein Kampf gegen die Zivilbevölkerung, ja, genau. Es werden ja immer wieder Zivilisten unnötigerweise, wenn man das militärisch sehen würde, unnötigerweise Zivilisten angegriffen und bedroht und terrorisiert. Ja, wenn wir das so sehen, dann richten wir doch mal den Blick auf Deutschland. Deutschland verhält sich diplomatisch von der Regierung her total passiv. Das ist erschreckend eigentlich. Aber wie sieht es in Deutschland mit der deutschen Öffentlichkeit aus? Rojava ist darauf angewiesen, in der Welt bekannt zu werden. Dieses Modell ist wirklich ein Modell, das man kennen sollte, das wichtig ist, das für die Zukunft von anderen Gesellschaften auch sehr wichtiges Vorbild sein könnte in dieser Form der friedlichen Zusammenarbeit unterschiedlicher Gruppen und Interessen. Und nicht nur für den Nahen Osten ist es ein Vorbild, sondern es ist ein neuer Ansatz, ein postsozialistischer Ansatz auch, in dem Sinne, wenn man sagt, der Sozialismus hat nicht funktioniert, jetzt ist der Kapitalismus dran, das ist der falsche Weg. Wir suchen andere Alternative, wir müssen andere Alternativen finden. Das zeigt ja auch schon die Klimakatastrophe, die auf das Ende der Ressourcen hindeutet. Also da haben wir ganz viel zu lernen auch. Aber Rojava wird in Deutschland, wenn man fragt, was ist Rojava? Rojava wird einfach ignoriert. Niemand kennt Rojava. Was können wir tun in Deutschland, um diese Bewegung und dieses Gesellschaftsmodell bekannter zu machen? Und was geschieht bisher?
Wie gesagt, am Anfang habe ich auch erzählt, dass sehr viele Menschen aus deutscher Gesellschaft, sehr viele Frauen aus dieser Gesellschaft aus Deutschland sehr engagiert waren und sehr mit Gefühl dabei waren und wollten mehr und mehr über diese Gesellschaftsform, also Gesellschaft, also Rojava wissen. Es gibt eine große Interesse und ich glaube an den mentalen Vernunft des Menschen und ich bin in der Meinung, dass man die Interesse und die Frage, die dort gerade in der Gesellschaft ist, da gibt es eine Rojava, es geht nicht nur um Rojava und Türkei, das wird irgendwie auch hier bedroht. kurz diese ganze schmutzige Krim. Wie könnte man sich organisieren? Wie könnte man sich einzelne diese Interesse unter einem Organisation sozusagen zusammenbinden? Es gibt sehr viele, zum Beispiel kurdische Frauenräte in Deutschland, die sich wirklich unter sich organisiert haben. Es gibt sehr viele kurdische Vereine, kurdische Frauenvereine, die wirklich solche Sachen thematisieren, und das ist wirklich enorm sehr viele Veranstaltungen gibt, also in der Uni sozusagen, als auch in verschiedenen Orten. Wir wollen nicht nur im akademischen Bereich bleiben, im politischen Bereich bleiben. Wir versuchen wirklich auch auf die Bevölkerung zu gehen. Also von kleinen, zum Beispiel alleinerziehende Frauenvereine bis zum katholischen Frauenräte, bis zum evangelischen Frauenräte, sondern wir wollen wirklich diese ganze Idee auszutauschen. Das Einzige, was wir vertrauen, also so Kurdinnen in der gerade in Gefahr sind, das Einzige, was deren Hoffnung ist, deren Glauben ist an solche Strukturen, solche Menschen und nicht die Deutschland oder als Staat oder irgendwie Militär oder wie andere Städte. Das sind wirklich die Strukturen, Frauenstrukturen, zivile Strukturen, die mit uns wirklich auf der Straße stehen können und mit uns wirklich auch kämpfen können. Daran glauben wir, daran vertrauen wir. Und das zu erreichen ist ganz leicht, weil wirklich es gibt überall in Deutschland, in jede große Stadt, einen Verein, einen Ort, wo wird über diese Thema gesprochen.
Gibt es denn Fortschritte? Seht ihr deutsche Bevölkerungsteile, die sich jetzt wirklich auch informieren, also die kommen, die sich interessieren?
Also auf jeden Fall, weil es gibt immer wieder, wie gesagt, es ist in nicht nur akademischen Bereich oder Gesundheitsbereich, als auch die Bevölkerung, die haben immer noch Fragen, und diese Fragen werden in verschiedenen Orten beantwortet. Und wir sind wirklich frei, also so, wir versuchen mit alle, also sozusagen zusammen organisieren, so Veranstaltungen, also so Infoveranstaltungen, was, falls das auch notwendig ist für drei Personen in einem im kleinen Dorf, dann versuchen wir dort auch sozusagen diese Idee zu diskutieren und Informationen zu geben. Und vor allem, das ist sehr wichtig, dass man einfach diese Modell oder Ideologie, diese Kampf nicht als was Festes sieht, sondern wir sind offen dafür, dass die Bevölkerung auch deren Reflexion oder Kritik dann ausüben können. Einen Raum versuchen wir auch in Deutschland mit Kulturvereinen, mit anderen Vereinen sozusagen einen Raum zu schaffen, wo wir diskutieren können mit anderen Bevölkerung von Lateinamerika, von anderen Bevölkerung. Und das ist machbar. Und die ich muss ehrlich sagen, ich war sehr, sehr, sehr berührt, als die türkische Offensive angefangen hat, die Rojava zu angreifen. Es kamen ältere Damen, die wirklich gesagt haben, wo könnte ich was machen? Also das hat mich sehr, sehr berührt, weil das ist schon, das zeigt, dass die Menschen mit Herzen noch wissen, worum es dort geht. Und da habe ich großen Respekt gegenüber der deutschen Bevölkerung, die wirklich so intensiv mit Bevölkerung nachdenken. Und es geht nicht nur um Kurden oder anderen, sondern wirklich es geht um Menschheit, also humanitär. Einfach diese Menschen denken humanitär, und diese Menschen denken wirklich so zukunftsperspektivisch, die sagen, wir müssen das helfen. Wir müssen, dass einfach Menschen so auf der Straße hingehen und Menschen zeigen, dass wir hier sind und an sie denken.
Ja, auf der anderen Seite steht aber immer noch, und das unterstützt viele Vorurteile gegen kurdische Bevölkerung, auch in Deutschland, steht immer noch dieses politische Urteil, diese Verurteilung der kurdischen Arbeiterpartei, der PKK, als Terrororganisation ist sie immer noch eingestuft. Das schafft natürlich auch so erstmal Vorurteile bei der Bevölkerung. Hast du davon was gespürt, und wie stehst du zu dieser Diskriminierung als Terrororganisation?
Also ehrlich gesagt, dass diese Debatte ist schon ein bisschen für mich sehr alt. Also seit ich mich kenne, darüber wird diskutiert. Also seit meinem Alter kenne. Und diese also terroristische Gesetz und so weiter, das ist schon alt. Also die kurdische Bevölkerung, die Kurden haben sich weit entwickelt, und die sind nicht mehr als Partei. Die sind nicht mehr diese Partei, die man irgendwie gesprochen hat. Das war in Vergangenheit sozusagen, aus der Not wurden die als Partei sozusagen sozusagen begründet, kurdische Arbeiterpartei. Und das wurde damals irgendwie als Terrororganisation gesehen. Die Kurden haben sich davon sehr viel befreit, davon wirklich weit politisiert, weit erweitert. Aber diese Haltung, diese Position ist immer noch alt, ist immer noch so eine Kampf. Ihr Kurden müsstet ihr diese Kategorie hinsetzen. Und wir passen diese Kategorie nicht mehr, weil wir einfach noch mehr uns erweitert haben, also mental als auch Gesellschaft. Wir haben ja sehr viel entwickelt und wir können nicht mehr in diese Kategorie passen oder in Schublade passen, die wir uns geschoben wird. Kurdische Partei, Arbeiterpartei als terroristische Organisation gesehen. Und darüber diskutieren wir auch mit Bevölkerung. Das ist was wirklich sehr Vergangenheit ist, altmodisch ist, da können wir nicht immer stehen bleiben. Genau, und damals natürlich vor 15 Jahren haben die Kurden auch, also so Partei hat auch gesagt, dass man einfach ein freie Kurdistan gesprochen. Die Partei ideologisch hat sich auch transformiert und hat gesagt, wir können einfach nicht eine befreite Bevölkerung, befreite Gesellschaft reden, wenn wir einfach einen Staat wollen. Das ist dabei parallel gegen einen Staat kämpfen. Und das ist die Idee, dass wir nationfreie, stadtfreie einfach Gesellschaft aufzubauen. Und die Kurdinnen haben das wirklich 1:1 akzeptiert, weil wir einfach demokratische Basis glauben, einer Befreiung der Bevölkerung, Kleinstbevölkerung in der Gesellschaft glauben und nicht an Staat, Nationen oder Religionen, die unter einem Dach sozusagen die Bevölkerung regiert. Daran glauben wir nicht. Und das diskutieren wir auch, wenn die Fragen da kommen, diskutieren wir ganz offen auf, reden wir auch offen auf. Und die Menschen sind wirklich kluger als diese ganze Etikette, die uns geführt wird. Darüber wird auch kaum diskutiert und man weiß, woher das kommt.
Also das Terrorverbot ist eindeutig auch immer noch, gehört zu der Hörigkeit der Bundesrepublik gegenüber der Türkei. Es ist völlig obsolet eigentlich, denn es gab ja auch schon, ich glaube 2014, mal einen Ansatz, dieses Verbot aufzuheben. Es gab eine Arbeitsgruppe im Parlament, die darüber schon beschlossen hatte, das sollte abgeschafft werden, dieses Verbot und diese Einstufung. Aber dann kamen außenpolitische Ereignisse und politische Ereignisse in der Türkei dazu und dann wurde das Ganze wieder in die Schublade gelegt. Politisch ist das längst überfällig, dass die PKK also nicht mehr so diskriminiert wird. Kommen wir nochmal auf die politische Linke zurück. Ich habe angehört von Ansätzen, wo Rojava mit der Pariser Kommune verglichen wurde, mit einer ganz, ja, die ja für europäische Linke eine ganz große Rolle spielt, auch weil sie so tragisch dann endete und so ein großer Hoffnungsschimmer war damals in Paris. Wie steht die Parteienlandschaft zu Rojava? Gibt es da Unterstützung von bestimmten Seiten auch? Oder ist die Ablehnung überall gleich? Wie seht ihr das?
Wie gesagt, dass sie seit dem Angriff von der IS auf Kobani 2014 und der Verteidigung des Staates durch die kurdische Kämpferin haben die Frauen, die bei der Verteidigung in einen wichtigen Teil genommen. Diese gleichberechtigte Organisationsmodell soll jetzt zerstört werden. Und damals war so, diese Organisationsmodell war sehr attraktiv und dann sehr viele linke Gruppen, also so viele linke Organisationen. Natürlich, es wird auch sehr viel öffentliche Arbeit gemacht hier in Deutschland. Da bekommen die sehr viele Organisationen, linke Gruppen natürlich Informationen. Und da gibt es eine große Unterstützung von denen auch, ne? So ideologische Unterstützung. Aber man muss auch eine Sache sagen, immer so falsche Einstellungen oder falsche Fantasien, die man einfach auf Rojava fokussiert. Und man muss einfach wissen, dort, was da diese demokratische Basis, diese Ideen, diese Ideologie, die geführt wird, das sind von der Hände von Bevölkerung geführt wird. Das ist wirklich 1:1 Leben, ne? Und hier hatte ich so ein Gefühl, dass diese linke Sein oder linke Idee ist so eine bestimmte alte Gruppe und bestimmte Zeit ist es irgendwie als Beruf gesehen und also vorbei. Und sobald wir, also das sage ich auch mit sehr vielen linken Gruppen, sobald wir unsere Ideen, unsere Ideologie, wie wir Linker nennen, ne, wir nicht an Realität verbunden, dann können wir gar keinen Erfolg haben. Da gibt es einen Austausch, da gibt es sehr viele Unterstützung, aber Unterstützung heißt für uns nicht auf der Straße für Kurdistan, sondern wirklich ideologische Unterstützung, transparent sein, Kritik und Selbstkritik, offen sein, was könnte man hier besser machen, was sind hier Fehler und was ist dort ein Fehler, diesen Raum zu schaffen, das ist für uns Unterstützung, die gegenseitige Suche und Austausch, aber eine transparenter Austausch, aber eine ehrliche Austausch, die wir wirklich uns nur noch besser machen kann oder erweitern kann. Diese ganze Arbeit, die wir führen, die kurdische Aktivistinnen, Unterstützerinnen auch, die Deutsche, in Deutschland wird stark kriminalisiert und dagegen wir kämpfen auch gemeinsam.
Man kann abschließend vielleicht sagen, dieses Gesellschaftsprojekt Rojava wehrt sich gegen jede Vereinnahmung ideologischer Art und muss seine eigenen Erfahrungen machen und entwickelt sich immer noch permanent. Sehe ich das richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich wiederhole immer noch, es geht nicht nur um der Türkei und Kurdistan, es geht um Krieg, die wir wirklich identisch in Chile, in letzter Zeit in Lateinamerika gesehen haben, in verschiedenen Orten gesehen haben. Das sind identische Kriege, also schmutzige Kriege. Und da sollten wir uns wirklich gemeinsam sozusagen positionieren, uns entwickeln und diese Realität, das heißt wirklich dieses ganze Kampf, jetzt nicht nur dort in Rojava, sondern hier auch. Da müssen wir auch sehen, was sind die problematisch in der Gesellschaft hier? Die Menschen fühlen sich nicht frei, die Menschen fühlen sich bedroht, sind verschiedene Angriffe. Und die Menschen haben nicht freie Wahl in verschiedenen Orten, obwohl das einfach frei aussieht. Darüber, es gibt sehr viele Sachen, die man wirklich unterhalb dieses Konzepts diskutieren kann, austauschen kann.
Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Soweit das Gespräch mit Silan Kössler. Und das war's auch schon wieder im Magazin International. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Kleinecke.